Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 89. Und heute sprechen wir mit Michael, der ein recht spannendes Leben lebt. Ich lasse hier mal ein paar Begriffe fallen, die mir bei ihm aufgefallen sind und auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen. Das ist einmal eine philippinische Frau und Crowdestor Flex. Und damit herzlich willkommen im P2P-Café, Michael. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Lars, aber wollten wir auch nicht erwähnen.
Oh, da muss ich das schon direkt... Thomas, kannst du das nicht einfach wegpiepen und wir erklären das dann später, warum das dann...
Ja, klar.
Und auch herzlich willkommen Thomas, der darf natürlich auch in keinem P2P-Café fehlen, auch wenn er sich heute erkältet hier ans Mikro geschleppt hat, habe ich gehört. Thomas, warst du eigentlich je bei Crowdestor Flex investiert?
Ja, schönen guten Abend. Nein, ich habe ja schon nach den normalen Crowdestor-Projekten genug gehabt von der Plattform und wir waren ja auch nie müde zu sagen, Finger weg von Crowdestor. Also daher bin ich sehr gespannt, was uns Michael heute berichtet.
Ja, ich bin auch gespannt. Wir hatten ja schon so einige Kontroversen zu der Plattform und vor allem zu Flex, weil einige sind ja tatsächlich ziemlich happy damit, wissen wir ja auch. Aber ja, kommen wir dann später zu. Jetzt gehen wir erstmal zu den News über. Aber bevor es zu den News von Thomas geht, nochmal kurzer Hinweis, dass auch ja alle da draußen, die das B2B-Café jetzt hören, die können gerne auch mitdiskutieren. Dafür füllt einfach die kurze Umfrage in den Shownotes aus. So ist beispielsweise der Michael jetzt auch hier hingekommen. Und dann melden wir uns bei dir und ja, dann diskutieren wir zusammen über deine Investments, P2P-Kredite und was uns noch so alles einfällt. Und jetzt, Thomas, kannst du mit deinen News starten?
Genau. Ich habe angefangen, ja, meine Plattform so ein bisschen zu überarbeiten oder meine Plattformberichte zu überarbeiten und wollte auch ein neues Video machen und habe dann gedacht, Swapper, da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Monaten. Ich könnte mir mal wieder Swapper angucken und überarbeiten und habe mir die letzten Geschäftsberichte angeschaut und muss sagen, da hat sich was getan bei der Plattform. Also zum einen überhaupt, wir haben Geschäftsberichte nicht nur von der Plattform, sondern wir haben jetzt auch endlich Geschäftsberichte von OneDo Finance, die dahinter stecken, hinter Swapper, und ja eigentlich alle Kredite für Swapper anschleppen. Und die haben jetzt endlich auch mal auditierte sogar Geschäftsberichte und vorläufige Geschäftsberichte veröffentlicht. Und die Zahlen für das letzte Jahr und für das Jahr davor sehen doch auf dem Papier mal richtig gut aus, oder nicht, Lars?
Ist natürlich auch voll dein Beuteschema, ne? Von der Rendite her.
14%, boah, ich bin ganz wuschig.
Na, eigentlich 16, wenn du ein bisschen mehr investierst.
Genau, wenn ich 25.000 Euro, was ja so meine Art ist, bei so einer unregulierten Plattform hinschleppe, dann ja.
Ja, ich habe die Plattform herausgeschmissen. Übrigens ist die immer noch nicht komplett abgezahlt bzw. abgebaut, weil so viele, das heißt nicht viele, aber ein paar Kredite sind so weit verlängert worden, dass die immer noch auf der Plattform rumkrebsen. Also auch die Kurzzeitkredite, die können recht lange im Portfolio bleiben. Ja, aber ansonsten, ich habe nach wie vor, wir haben es eben schon im Vorgespräch erwähnt, ein schlechtes Gefühl bei der Plattform, auch jetzt mit der Regulierungsthematik. Ich erinnere mich da immer noch an den Artikel von Peerberry, die ja gesagt haben, also die steigen ja sind aus dem polnischen Markt ausgestiegen und die meinten halt auch, dass alles, was gebaut wird, um diese Regulierung zu umgehen in Polen, dass das langfristig nicht funktionieren wird. Und für mich macht Swapper eigentlich nichts anderes. Also die vergeben ja jetzt keine Konsumkredite mehr in Polen, sondern die geben Geschäftskredite an den Kreditgeber in Polen über eine Zwischenfirma in Estland. Aber im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Also am Ende werden dadurch die Kredite finanziert. Und das ist ja genau diese Krücke, von der Peerberry gewarnt hat. Und von daher weiß ich nicht, ob das langfristig funktioniert. Und auf der anderen Seite weiß man auch nicht, wie groß der Anteil des Polen-Portfolios bei Swapper ist.
Genau, oder bei OneDo Finance. So habe ich nämlich auch geguckt, habe nämlich auch geschaut, wo finde ich denn was dazu? Bei OneDo Finance findet man schön, in welchen Ländern sie alle vertreten sind, was die minimale Kreditsumme oder die maximale Kreditsumme ist, aber man findet nirgends, wie hoch denn das Portfolio in den Ländern ist. Aber aus der Vergangenheit, wenn ich an mein Swapper-Portfolio denke, da war ja Polen gefühlt zu 90% oder sogar noch mehr, oder? Was denn das bei dir war?
Ja, Polen war zu Anfang ziemlich beliebt, aber dann ist es irgendwann schwierig geworden.
Ja, also von daher, wenn sie Wachstum haben, ich weiß nicht, ob sie in den anderen Ländern Wachstum haben, also das finde ich schwierig. Und was man natürlich auch sehen muss, ich meine, die sind jetzt auditierte Geschäftsberichte, aber wer sie auditiert hat, ist halt bei weitem nicht einer von den Big Fours, ne, sondern es ist halt irgendeine kleine Klitsche vor Ort, die das Ganze gemacht hat. Nichts gegen einen kleinen Wirtschaftsprüfer vor Ort, der kann bestimmt auch sauber arbeiten, aber... Es ist halt was anderes wie ein großes EY, was ein Wirecard gut auditiert hat.
Ja, die sind halt alles zu teuer. Also die Iveta, die CEO von OneDo Finance und früher Swapper, die hat das ja auch in dem Interview erwähnt, was sie mit dem Bernhard Hummel geführt hat. Das war super interessant. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall mal anschauen. Schöne Grüße an der Stelle. Und da hat sie halt auch gesagt, dass es halt ziemlich teuer ist, auch mit der ganzen Regulierung. Und dass sie halt deswegen eher den schmalen Stiefel fahren. Was mich dabei auch geschockt hat, ist, das hat man früher gar nicht so mitbekommen, während Covid standen die ja, ich will nicht sagen kurz vor dem Bankrott, aber denen ging es schon ziemlich, ziemlich schlecht. Aber dadurch, dass die halt so dermaßen intransparent sind, hat man dadurch davon überhaupt gar nichts mitbekommen damals. Finde ich schon heftig. Also
ja, dafür konnten sie von, ich glaube, 800.000 Miesen halt gleich im nächsten Jahr auf 200.000 plus ihren Gewinn exorbitant erhöhen. Ne?
Ja, genau. Aber die schlechten Ergebnisse, die haben sie ja erstmal schön zurückgehalten alle. Also das ist halt auch, weiß ich nicht,
Jahrzehnte
nicht so lang. Cool.
Ja, ja. Ja, also ich bin weiterhin auch ambivalent bei der Plattform. Trotzdem muss man ja schon sagen, ein kleiner Lichtblick, was die Transparenz angeht, haben sie geliefert. Also ich habe, meine ich, auch fast überall im Beitrag jetzt das Wort Blackbox gestrichen, weil so eine reine Blackbox ist es ja dann doch nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, nee, das stimmt.
Ja. Ja, von daher. Ja, aber genau, dazu wollte ich noch ein Video machen. Kommt dann wahrscheinlich, wenn der Podcast hier live ist, ist es auch schon da. Mal gucken, was dann mein Fazit sein wird, wie viel ich investiere. Ich habe ein paar Euro habe ich hinüberwiesen wieder. Ich hatte auch fast alles draußen, aber keine Panik, es ist immer noch nur dreistellig und nicht mehr als die Zinsen, die ich da mit Swapper verdient habe.
Ja, dann ist ja alles safe. Michael, du hast Swapper gar nicht im Portfolio, oder?
Nee, gar nicht. Ja, einfach auch, weil es so ein bisschen intransparent ist und man nie wirklich was davon gehört hat, ne, so richtig. Ich weiß, dass es recht beliebt ist, glaube ich, auch in der Community, ne, und Zinsen auch recht gut sind. Was gibt es aktuell, Thomas?
14%.
Ja, das ist schon interessant. Mal gucken.
Aber was so transparente Plattform angeht, da bin ich ja gespannt, wenn wir dann deine mal angucken.
Ja, mal sehen.
Genau, aber das war so zu meinem Thema. Vielmehr jetzt war ich gar nicht im P2P-Umfeld. Lars, du hast aber dich massiv beschäftigt mit.
Ja, genau, mein P2P-Community-Portfolio, das ist in die zweite Runde gegangen. 17,99% gab es jetzt zum Start. Das war schon mal ganz gut, aber es läuft ja halt auch erst 3 Monate. Also jetzt noch nicht so viel. Ja, und jetzt, nachdem die erste Runde vorbei ist, wo ja McLear ganz deutlich gewonnen hatte, bekommt wohl nun, so wie es aussieht, das Voting ist noch nicht jetzt, wo wir es heute aufnehmen, vorbei, aber so wie es aussieht, kriegt jetzt Launch den Staffelstab für die nächsten 3 Monate. Schon was von gehört?
Nur von dir in deiner Umfrage.
Ja, okay. Also Launch ist ein Marktplatz, so wie Mintos. Aber was die halt, also sie sind halt super klein und die haben 2 vollkommen unbekannte asiatische Kreditgeber aus Malaysia und Indonesien. Einer aus Sri Lanka, der steht wohl noch in den Startlöchern, der ist noch nicht auf der Plattform und die vergeben überwiegend kurzfristige Kredite und die Rendite, die liegt so bei 13,5%. Interessant ist bei Launch, dass die Kreditgeber komplett extern sind, also die hängen gar nicht mit der Firma zusammen. Oft hat man es ja bei den Marktplätzen jetzt, dass dahinter ja irgendwie so ein Mutterkonzern steht, wie jetzt bei Esketit oder bei Ländermarket, aber das ist da nicht so. Also sie sind komplett extern. Und spannend ist auch, dass man quasi keinerlei Berührungspunkte mit dem Baltikum hat. Also der Marktplatz ist in Ungarn und die Kreditgeber kommen komplett aus Südostasien. Also da liegt auch der Fokus des Unternehmens drauf. Finde ich ganz spannend. Erstmal aber mal gucken, was die.
Aber natürlich nicht reguliert oder so, ne? In der Richtung.
Nee. Nichts. Nee, ist ein Marktplatz. Also
Wildwest.
Ja, genau. Und ja, ich habe schon mal versucht, so ein bisschen mit dem Unternehmen auch zu kommunizieren. Also es ist auch sehr, sehr schwierig. Es ist kein Vergleich zu McLear. Die haben sich echt gut gemacht in den ersten 3 Monaten. Mhm. Wobei ich jetzt ein bisschen schlucken musste. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, das neue Projekt. Ja, irgendwie eine Cannabis-Farm oder so. Warum müssen die immer mit sowas anfangen? Also ich verstehe es echt nicht.
Die sind am Puls der Zeit, jetzt wo das legalisiert wird hier bei uns. Das kann man ja jetzt auch das Dope-Gewächshaus hochziehen.
Ja, demnächst kommen auch die Himbeeren, das haben wir auch gesehen. Also die Himbeeren, 30-60% Rendite. Ja.
Gut, aber damit hier keine Gerüchte aufkommen, das hat mit McLear nichts zu tun.
Nee, aber wer weiß. Mal gucken, was da noch so kommt. Naja, aber auf jeden Fall haben sie sich da ein schwieriges Geschäftsfeld ausgesucht, dass man dann ausgerechnet so ein Cannabis-Projekt online stellt. Naja, gut, wollen wir mal gucken. Aber 14,5% Rendite gibt's, glaube ich. Also ein bisschen besser als Swapper. Kann man ja mal mitnehmen, wenn man ein paar Euro hat. Auf der Plattform.
Gibt ja auch immer noch die 20 Euro, meine ich, oder?
Ja, stimmt. Genau. Ja,
500, glaube ich. 500 genau. Waren es, ja.
Ja, aber wie immer schön vorsichtig sein. Dann noch was, eine andere News. Und zwar, ich überlege aktuell, ob ich mein Nexo, in Anführungsstrichen, Tagesgeld reaktiviere. Nexo kennst du ja auch noch, Thomas.
Ja, ich bin ja voll drin, habe ich ja im letzten erzählt, Kaffee. Bin ja wieder in der Blase gefangen von Nexo.
Stimmt, aber du bist mit der Kreditkarte unterwegs, ne?
Ja, aber im Endeffekt ist es ja nichts anderes auch wie das, was du jetzt mit deinem Tagesgeld vorhast. Nur, dass du das halt noch zusätzlich mit der Kreditkarte dann beleihen könntest.
Ja, genau. Also die Kreditkarte, nee, die interessiert mich dann nicht so. Also für die Zuhörer, also da gibt es ja 5% in Euro plus X, wenn man das fest anlegt. Dahinter, also die wandelt die Euro aber irgendwie um in so einen komischen Stablecoin, keine Ahnung was. Aber was ich interessant fand, es gibt ja auch 9% auf den USDT, also den Stablecoin, den Tether. Und es gibt nochmal 3% obendrauf bei festen Laufzeiten bis zu 3 Monaten. Also ist man da bei 12%. Und man braucht dafür auch gar nicht diese Nexo-Coins dazu. Und das ist schon ganz ordentlich. Und ich habe das Spielchen ja vor einigen Jahren schon mal durchgemacht mit circa 20.000 Euro damals. Und das hat echt gut funktioniert. Und ich habe es dann ja aus Sicherheitsgründen einfach gelassen, als eine Plattform nach der anderen dann runtergegangen ist. Aber Nexo hat überraschenderweise gehalten, obwohl die auch bei vielen in der Kritik standen. Ja, daher überlege ich aktuell, ein kleines Sparprojekt bei Nexo in USDT aufzulegen. Und der USDT, der ist ja auch an den US-Dollar gekoppelt. Das heißt, normalerweise sollte der den Kurs nicht ganz 1:1 abbilden, aber fast. Das ist zumindest die Theorie und das hat bis jetzt ja auch meistens funktioniert. Und was auch interessant ist, der Wechsel unter den Währungen, der ist auf Nexo, soweit ich das gesehen habe, auch kostenlos. Ich weiß nicht, ob die da so einen gewissen Spread zwischen haben, aber auf jeden Fall ist der kaum merkbar. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen da hin und her getauscht, die ich noch drauf liegen hatte zum Testen, aber das funktioniert echt super problemlos. Ja, wollen wir schauen. Ja, aktuell sieht es auch ganz gut aus für die Kryptobranche. Ich sehe daher jetzt keinen Grund darin, warum wir jetzt nicht hier auf Sicht mal ein paar Tausender in Tether parken kann. Ja, aber was hast du zu der Idee? Kann man machen, ne?
Kann man machen. Also im Moment, wie gesagt, ich habe ja mein ganzes Ethereum, noch nicht alles, aber das, was von Bluetooth rausgefallen ist, ist ja der größte Teil schon drüben. Also noch nicht ganz einer. Insgesamt ist, glaube ich, ein Ether, was ich dann dort liegen habe. Die lasse ich mir verzinsen. Schön. Allerdings lasse ich sie mir nicht in Ethereum wieder einbuchen, sondern in Nexos, weil ich halt doch die Kreditkarte auch nutze. Was ich letztes Mal vergessen habe dazu zu sagen, ist dieses Platinum, das macht deswegen halt, oder Platin-Level mit den 10% macht deswegen Sinn, weil du je nach Level dann weniger Zinsen für die Kreditleihen und vor allem gibt es einen 0% Zinsbereich, ne? Also du zahlst schon halt bis zu einem bestimmten Punkt überhaupt keine Zinsen, wo du es dann belasten kannst, dein Konto. Und das gibt es halt nur mit der Platin so. Und zusätzlich natürlich die höheren Zinsen jetzt beim Staking oder beim Tagesgeld.
Ja, genau. Ja, das hat mich damals ein bisschen nervös gemacht, dieser Nexo-Coin, die Entwicklung davon. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht mehr haben. Deswegen einfach
der schwankt halt wie Hull, der hängt voll am Ethereum-Tropf so oder am Bitcoin-Tropf. War jetzt eine Zeit lang auch richtig schön, weil er halt von unten ziemlich hoch gekommen ist auch. Also das ist auch das, wo ich auch ein bisschen Angst hatte. Ne? Was ist, wenn ich mein Ethereum hinlege? Das Ethereum entwickelt sich positiv. Muss ich dann ständig Nexos nachkaufen, um die 10% zu halten? Nee, ist gleich gelaufen ziemlich. Das meine ich damit. Die hängen ziemlich dicht beieinander. Ich weiß nicht, ob früher habe ich mich da mal mit beschäftigt, wie viel die vielleicht einfach ob die den Nexo vielleicht gekoppelt haben oder na, was sie hinterlegt haben hinten dran, das kann ich dir nicht sagen, ob es da irgendeine Sicherheit gibt oder ob das wirklich reine Luftgummipunkte sind. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall ein Risiko, wenn man diesen Plattform-Token nimmt, den Utility-Token und nicht, wie du das jetzt vorhast, macht. Also dein Fall ist natürlich viel weniger volatil, dann kriegst du aber halt auch 2% weniger, ne?
Naja, gut, aber wenn ich die auf 3 Monate anlege, dann sind das 12%.
Also. Ja, klar, und vor allem deine hast du halt deine Dollarabwertung maximal. Beim Nexo hast du halt entweder nach oben oder nach unten eine massive Veränderung.
Ja, gut, ich würde mal behaupten, dass der Dollar nicht so sehr abwerten wird in 2024, wenn die Zentralbanken im Gleichklang die Zinsen senken werden. Wollen wir mal schauen. Zumindest aktuell sieht es recht stabil aus. Und selbst wenn.
Und keine zweistelligen Prozentwerte.
Nee, denke ich auch nicht. Also von daher, ja, ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache und vor allem auch super schnell. Aber gut, das soll ja jetzt kein Krypto-Podcast werden. Bevor wir das Thema
jetzt wieder
zu sehr wieder ausrollen, würde ich sagen, kommen wir jetzt als nächstes zu Michael. Gerade noch mal eine Sache zur Vorstellung. Da mussten wir leider deine Berufsbezeichnung wegpiepsen. Jetzt musst du überlegen, Michael, wie du die jetzt umschreibst, weil wir dürfen ja nicht sagen, was du machst leider.
Ja, man darf schon sagen, was ich mache, aber nicht wo. Ne?
Okay.
Genau. Und, ja, also ich schön, dass ich hier sein kann. Nochmal Hallo an alle da draußen, ne, die mich jetzt auch hören. Ich bin 40 Jahre alt mittlerweile und beruflich beschäftige ich mich mit IT-Projekten und das als Projektleiter oder stellvertretende Projektleitung, je nachdem. Und IT-Projekte, Systembetreuung, Support und so weiter. Also in dem Umfeld. Genau, ansonsten, ja, Lars hat es schon erwähnt, ich bin verheiratet mit einer Frau aus den Philippinen. Kennengelernt haben wir uns hier in Deutschland aber. Und ich war jetzt vor kurzem das dritte Mal insgesamt auf den Philippinen. Und das gleich mal jetzt 3 Monate am Stück.
Mit deinen Kindern, ne?
Mit meinen Kindern zusammen, genau. Also alle zusammen. Ich habe 2 Kinder, 2 Töchter. 1 Jahr alt und 3 Jahre alt. Genau. Und dann eben quasi meine Elternzeit dort verbracht.
Ja, das ist ja auch ganz cool. Aber 3 und 1 Jahr alt, du bist 40 Jahre alt und hast ja auch spät angefangen, ne?
Mit Kindern. Ja, relativ spät, genau.
Ja. Ja, keine schlechte Entscheidung, wie ich jetzt rückblickend sagen würde. Also ich würde, glaube ich, heute auch viel, viel später Kinder kriegen. Also jetzt ist ja meine Tochter kurz vor der Geburt. Aber ich habe ja schon 12-jährigen Sohn. Rückblickend würde ich das auch, glaube ich, anders machen. Also es ist in den 20ern viel zu früh. Ich weiß nicht, Thomas, wie war es bei dir?
Ich bin ja auch etwas älter und mein Sohn ist jetzt gerade mal 15. Also von daher, ja, ich war auch spät dran. Allerdings ist, glaube ich, auch ein paar Sachen einfacher. Ne? So Pokémon Go spielen machst du mit deiner Tochter dann nicht mehr, kann ich dir jetzt schon sagen.
Vielleicht schon, wer weiß.
Nee, die spielt was anderes dann.
Ist dann ja, alter Sack. Schau mal.
Ja, und Philippinen mit den Kindern, ist das so einfach dann? Kann man sich das einfach vorstellen? Also es hat ja so eine Entwicklungslandanmutung von unserer Warte aus, unserer europäischen.
Ja, ist es auch in dem Sinne, ne? Entwicklungsland, aber du hast halt, ja, auf der einen Seite sehr modern, ja, also natürlich da, wo ein bisschen Geld ist und also gerade die Shopping Malls, wo sich relativ viel vom Leben abspielt, das ist halt ultra modern und ja auch sauber und gepflegt alles und klar, aber dann gibt's natürlich auch Gegenden, Orte, die man mit Kindern dann natürlich auf jeden Fall meiden möchte, ja, das ist klar.
Okay, kannst du was sagen, welche das sind?
Ja, einfach die ärmeren Gegenden, ne? Ist ja klar.
Okay, also da
wie du halt
ganz normal.
Ja, halt.
Ich habe gehört, dass der Süden von den Philippinen, da wollten wir mal hin, dass der relativ schwierig sein soll, weil es da auch hier und da mal Entführung gab. Das haben wir damals gesagt, nee, das wollen wir mit unserem Sohn nicht machen. Und Malina selbst soll ja jetzt auch nicht so das coole Pflaster einfach sein für Kinder unbedingt. Haben wir auch Minen, ja.
Ja, also wir waren jetzt also relativ viel in Manila, aber halt also Manila als Großraum gesehen, ne? Großraum Manila und da gibt's ja natürlich auch verschiedene Orte und ja, da wir haben ja auch Verwandtschaft logischerweise, ganze Familie und und das aber schon in einer Gegend, wo es sicher und sauber ist.
Gibt's dann so gated communities dort?
Ja, genau, das halt auch. Wir hatten halt zwei Unterkunftsmöglichkeiten, sage ich mal. Also alles von der Familie, von meiner Frau gestellt sozusagen. Einmal, das war so eine Apartmentanlage, halt auch mit Guards überall an allen Eingängen und auch ja so eine Art Concierge-Service in der Lobby unten. Ja, also alles ganz sicher und abgeriegelt, ne, wenn man so will. Also was heißt abgeriegelt, aber halt schon sicher, dass da keiner reinkommt. Und das zweite war halt ein bisschen außerhalb von Manila und das ist dann eben wirklich so eine, wie du sagst, so eine gated community, also mit, ich glaube, insgesamt 700 Grundstücken so in dem Dreh und halt auch umzäunt und gibt es halt einen großen Eingang und da wird es halt auch bewacht und da kommt nur rein, wer da wohnt oder halt irgendwie ja zu tun hat. Ne?
Ja. Naja, letztlich ist es als Tourist sowieso immer nur wichtig, dass man nicht rumläuft wie ein wandelnder Geldbeutel, dann ist es meistens eigentlich alles safe. Zum Glück sieht mich immer keiner auf Reisen, weil ich laufe manchmal so abgeranzt rum, dass mir schon die Einheimischen manchmal das Geld hinwerfen, so in etwa. Aber gut, anderes Thema.
Hast du kein Lone Shark T-Shirt an?
Nee, eigentlich nicht, nee.
Traust dich dann doch nicht.
Nee, ich habe immer die ältesten Klamotten an, die es gibt und aber gut, sprechen wir nicht darüber, würde ich sagen, gehen wir zu den Investments rüber, oder, Thomas? Genau,
bevor wir das Manila-Thema vertiefen, weil natürlich interessiert uns auch noch, wie es dort so finanzmäßig läuft. Schauen wir erstmal deine Finanzen uns an, Michael. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also den überwiegenden Teil, also knapp über die Hälfte, habe ich halt ganz solide, sage ich mal, in Aktien und ETFs. Ja, Aktien in ein paar Einzelwerte, aber dann eben auch auf Dividenden beschränkt eigentlich. Und ja, ansonsten klassische ETFs, eigentlich auch nichts Spezielles, irgendwie MSCI World und so ein paar Dividenden-ETFs.
Also ausschüttend finde ich wichtig.
Ja, dann das, ja, schon, ist schon ein Thema, genau. Und aber eben auch Sparpläne halt für einfach für meine Frau und auch für die Kinder angelegt, dass die. Ja, also und das eben auch ganz solide, also MSCI.
Du sagst für die Kinder, das ist ja so ein Lars Lieblingsthema. Hast du für die Kinder eigene Konten oder hast du die bei dir angelegt?
Also ich habe es im Moment noch bei mir. Ich bin da immer noch so ein bisschen am Schwanken. Eben auch, weil ich so dachte, okay, wenn sie mit 18 wird es ja, das jetzt nicht, ne? Auf die Philippinen klar. Da, ja. Nee, das nicht, aber ja, ich bin da noch am Überlegen, muss das nochmal, ist noch nicht abschließend geklärt, wie ich das handhabe, aber bisher macht ja steuerlich jetzt noch nicht so viel aus, ne? Da, also ist einfach nur buy and hold mäßig, dann fallen ja keine Steuern großartig an. Von daher ist es eigentlich noch egal. Ja, mal sehen, wie ich das in Zukunft dann mache.
Das ist halt einfach ein Thema der Vermögenssicherung auch, deswegen habe ich es ja auch so gemacht, weil ich dann halt selber entscheiden kann oder zusammen mit meinen Kindern, wann wir das übergeben. Das ist nicht, was mich halt stört, ist einfach diese automatische Übergabe am 18. Genau. Lebensjahr, wo du gegen die du überhaupt nichts machen kannst. Und dafür sparst du halt ja fast sein ganzes Leben lang sozusagen. Und wenn das dann irgendwie verbraten wird, das wäre echt schon schade. Das ist einfach für mich so eine Vermögenssicherung, weil man ja nicht weiß, was passiert. Auch wenn ich Vertrauen in meinen Sohn habe, aber trotzdem. Naja, man weiß.
Du warst auch mal jung, ne?
So sieht's aus, ja.
Genau. Dann dein Aktien-ETF-Anteil ist ungefähr die Hälfte von deinem Portfolio, ein bisschen mehr, ne?
Genau, knapp drüber, so 55%. Genau, ja. Und wird halt weiter bespart. Also von daher wird sich's noch ein bisschen auch nach oben verschieben, weiter sogar. Ja. Also
was ist dein Ziel, Tor? Prozentanteil, zwei Drittel, drei Viertel?
Ja, ich bin im Moment, muss ich ein bisschen, mich mal wieder mehr damit beschäftigen, ne? Weil so die letzten Monate war es ein bisschen von den Philippinen aus, wollte ich mich da irgendwie nicht mit beschäftigen. Ja, musst du nochmal gucken, aber so in dem Dreh darf es eigentlich schon bleiben, also so bis 60% und viel, viel weiter eigentlich nicht. Also ich würde eigentlich sogar P2P wieder ein bisschen mehr wirklich? Noch ausbauen. Okay. Einfach. Ne?
Ja. Mit was pflegst du deinen, damit was trackst du deine Sachen?
Ich habe eigene Excel-Listen haben wir angelegt.
Spannend. Und der zweite Lars, ne? der hier Excel noch als Werkzeug rausholt.
Stimmt. Ich habe den letzten Podcast auch gehört mit dem, ich weiß nicht, habe ich jetzt vor kurzem das gehört.
Also in den letzten Podcast kannst du es nicht gehört haben, weil den schneide ich gerade.
Okay.
Schöne Grüße an Daniel. Der Daniel ist auch ein Excel-Fetischist. Der hat auch alles in Excel gemacht und hilft ihm auch dabei, nicht so oft reinzugucken, habe ich so einen Eindruck, um es positiv zu formulieren.
Okay.
Das heißt, du hast für alles dann brav Excel angelegt und machst dann jeden Monat an? Oder wie oft pflegst du es dann, das Ganze?
Einmal im Monat? Ja, genau, okay. Einmal im Monat habe ich mir das so angewohnt. Genau, einmal einfach quer drüber, über alle Plattformen, alles Aktien und sonst. Einfach da einen Überblick zu
bekommen, okay. Das mache ich aber auch, aber halt nur mit Portfolio-Performance und nicht mit Excel. Ja. Michael, du hast eben gesagt, du hast Dividenden-ETFs und hast viele Ausschütter. Was ist das Ziel deines Portfolios? Also willst du damit ein Nebeneinkommen dir aufbauen oder warum hast du die ausschüttende Variante gewählt? Das ist natürlich auch immer ein Steuerthema, aber du wirst dann ja wahrscheinlich ein spezielles Ziel verfolgen damit.
Ja, also ja, wünschenswert wäre es natürlich irgendwann, dass ich, vielleicht mal in 10, 15 Jahren, ne, dass ich dann vielleicht meine Arbeitszeit halt ein bisschen reduzieren kann, und quasi das gegenfinanziere durch die Dividendeneinnahmen. Das ist so der Gedanke.
In 10 Jahren sind deine Töchter in der Pubertät, da kannst du es vergessen, wird, dass du weniger Geld heimbringst. Ja. Aber in 15 vielleicht.
Hä?
Die können die Dividenden
kriegen, ne? Dann hebt den Podcast gut auf und spiele ihn vor.
Thomas, ich dachte, die werden einfacher, sobald sie aus dem Kindergarten raus sind.
Also, günstiger seit wann werden die günstiger?
Nicht mehr bezahlen muss.
Also das hast du noch abwarten, ne? Die Wünsche werden immer größer. Diesmal diskutieren wir darüber, ob denn iPad und neues Handy und Apple Watch ein Thema ist für dieses Jahr oder nur eins davon.
Hm? Ah, gut.
Merkst du was?
Das, gut, aber Apple ist ja bei uns eh raus. Ja, das ist ja eh viel zu teuer. Also das ist
ein anderes Thema, aber du hast recht, ja. Ich habe dann das Android-Gerät, damit der Sohn mit einem iPhone rumlaufen kann. Aber auch mit einem alten, so ist nicht, also neu gibt es das nicht. Aber genau, wir wollten eigentlich nicht über meine Geräte plaudern, sondern über Michaels Finanzaufstellung. Okay, also Geld für deine Töchter, er will Steuerwirtschaften, hast du aber schon gelernt, ne?
Genau, einfach, ja, für die gesamte Familie als Absicherung, ne? So, dafür ist halt auch der ETF und der Aktienteil gedacht eigentlich, halt zum, sag ich mal, langfristigen Vermögensaufbau und ein bisschen Absicherung und halt einfach.
Dann kommen mit noch, jetzt noch nicht, aber bald dann, wenn du sagst, du willst noch mehr haben, 30% P2P-Kredite in deinem Portfolio.
Genau, so, also aktuell sind es so 27 oder so auf 30 darfst du ruhig hochgehen, P2P. Genau, und das ist so ein bisschen zweigeteilt bei mir. Also ich habe meine fast eigentlich, also ich habe kein Tagesgeld, ne? Jetzt kommen wir wieder so P2P-Tagesgeld da. Ich habe halt viel, was ich so an, ja, sag ich mal, an Rücklagen, die ich vielleicht kurzfristig irgendwie mal brauchen könnte, habe ich in P2P auch angelegt, einfach ja, bei Pondora oder auch bei Caudesto Flex, ja. Und genau, und das andere ist halt, dass ich damit auch, ja, irgendwann in einigen Jahren Richtung unseren Immobilienkredit halt, ja, das so ein bisschen absichern will, ne? Weil der läuft jetzt so in knapp 10 Jahren aus und dann muss man halt sehen, wie dann die Zinsen sind, ne? Wenn es natürlich wieder niedrige Zinsen sind, dann kann man gut einfach einen neuen abschließen und das weiterlaufen lassen und wenn nicht, dann würde ich halt durch die P2P-Sachen da ein bisschen ausgleichen.
Aber jetzt lass uns mal das durchspielen, was wir ja immer so erzählen. Jetzt sind die 30% weg, weil du auf Caudesto Flex gesetzt hast, Bondora sich verkalkuliert hat. Und dann?
Ja, das wird ja nicht, hoffentlich nicht alles gleichzeitig eintreten.
So wie
das
Corona, meinst du?
Das ist quasi eigentlich auch der Gedanke dahinter. ja gut, aber ich meine, es sind ja trotzdem nicht alle Plattformen über die Puppe gegangen.
Aber kann man doch kurzzeitig mal bei vielen Plattformen gar nicht mal sein Geld dran, ne?
Das stimmt, das stimmt, ja, klar. Aber ich bin da positiv, dass solche Sachen nicht allzu oft passieren, solche schwarzen Schwäne, wie man gerne sagt.
Aber sind ja nicht nur die schwarzen Schwäne, wenn du jetzt sagst, okay, du planst jetzt in 10 Jahren damit. Die meisten Plattformen, die wir gleich in deinem Portfolio sehen, sind ja noch nicht mal 10 Jahre alt. Also ist jeder eine einzige Plattform, die das überschritten hat, ansonsten sind die anderen ja viel jünger, und davon auszugehen, dass man dann, dass die noch 10 Jahre überleben, ist schon allein aus der Sicht optimistisch. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall gut geht für dich.
Ja, also ich meine, ich habe da das meiste ist ja auch in kurzfristigen Sachen investiert, ne? Also Ausnahme ist natürlich irgendwie Ländermarken, ne?
Das ist auch kurzfristig, das da manchmal
in den Payments halt festhängt. Ne?
Du meinst kurzfristige Kreditlaufzeiten? Genau. Aber die haben uns ja auch noch nie gerettet, oder? Die haben uns ja auch nie gerettet, wenn eine Plattform den Bach runtergegangen ist. Weil die gehen ja nicht innerhalb von 3 Monaten den Bach runter, sondern sehr schnell, ne? Ich sehe schon heute mal die Angstmach-Sendung. Der arme Michael, der geht ja zitternd raus.
Nein, alles gut. Ich bin.
Aber das ist ein Riesenthema, gerade bei P2P-Investoren, die auch anfangen, dass sie sich immer auf diese Laufzeiten versteifen. Da muss man echt vorsichtig sein, weil das sind wirklich meistens nur Richtlinien, die in der Regel nicht gehalten werden.
Ja, na klar. Ja, aber genau. Also ich sag mal, weil wir sind ja drauf gekommen, ne, dass ich sage, irgendwie zum Tag X will ich das Geld dann haben, ne? Oder eventuell, ja. Aber das ist natürlich irgendwie, sag ich mal, ein dynamischer Prozess, ne? Weil irgendwie in 7, 8 Jahren, dann muss ich mir natürlich schon Gedanken machen, was ist dann, weil dann sind es noch 3 Jahre, ne? Das ist natürlich dann eine Zeit, die man dann irgendwie besser planen kann. Und dann kann man ja dann schon anfangen, das Geld irgendwie auch umzuschichten und dann vielleicht auch aus P2P abziehen und halt einfach in Festgeld nochmal für 12 Monate anlegen oder einfach wirklich ins Tagesgeld dann. Also das habe ich schon im Blick, ne? Aber jetzt für den Moment ist es für mich einfach, ja, sehe ich es als gutes Vehikel an, mir da einfach ein bisschen Geld zur Seite zu legen, was eben auch, klar, einfach auch Vermögensaufbau, ja, aber vielleicht brauche ich es eben auch für den Oder will ich es dann für den Kredit nutzen, um da einfach ein bisschen was vorher abzubezahlen?
Ja. Ich glaube, diese Strategie, irgendwie ein Jahr vorher aufzuhören oder vielleicht sogar 2 Jahre vorher, die ist, glaube ich, ganz gut, dass man dann auch sicher gehen kann, okay, das Geld ist dann zumindest unter normalen Umständen wieder auf seinem Konto.
Ja, also muss man da einfach sehen. Ich meine, das ist natürlich ein ganz dynamisches Umfeld, ne? P2P sowieso, da kann sich viel ändern und ja, da kann auch mal eine Plattform über die Wupper gehen, aber insgesamt sehe ich da bin ich ganz vorsichtig.
Vorsichtig, ein schönes Stichwort für dein nächstes Investment. Du hast relativ viel Gold, Silber dann auch zu Hause liegen oder nur als?
Nee, das ist ein bisschen ein paar Goldmünzen, aber ansonsten ist es eigentlich tatsächlich als ETF oder beziehungsweise ETC, wie es bei den Rohstoffen heißt, ja.
Das hast du ganz, warum hast du Gold bei dir reingenommen in dein Portfolio? Hast du schon keine Immobilien drin oder du hast eine eigene Immobilie, habe ich jetzt ein bisschen durchgehört oder?
Ja, genau. Also ich habe eigene Immobilie, von daher ist es das eigentlich schon erledigt und Gold, ja, einfach auch zur Absicherung und langfristig ist es bisher gesehen auch immer gestiegen.
Ja, aber Silber ist ja dann was anderes, oder? Na Gold.
Inwiefern?
Ja, aber Silber ist ja schon eher eine Spekulation dann wieder, oder? Weil Silber ist ja eher keine so eine klassische Absicherung.
Ja, doch, eigentlich auch schon. Also jetzt natürlich nicht so beliebt oder wie Gold, aber in die gleiche Richtung sehe ich es auch. Und Gold ist natürlich auch ein bisschen mehr, aber ein bisschen Silber habe ich auch mit dazu.
Und die Kryptos sind dann auch dein neues Gold?
Ja, ne, Kryptos beschränkt sich eigentlich, was ich da drin liegen habe, auf die Crypto.com-Kreditkarte eigentlich, ne? Aber das ist ja dann eben auch, ja, also nicht nur, aber noch ein bisschen dazu, aber viel mehr.
Gehörst du zu den Glücklichen, die rechtzeitig oder früher, so wie der Lars, so als das Zeug nichts wert war oder nicht?
Ja, ich habe einen relativ schlechten Zeitpunkt erwischt, aber halt durch das Cashback eigentlich auch schon viel wieder rausgeholt.
Was hast du für eine Karte? Die 2%, 1%, also die 3,5K?
Die 2%.
Also 3,5K.
Genau, ich habe es am Anfang noch zu 3%, ne? Die haben sie ja dann irgendwann runtergesetzt. Ja. Also ich habe ein paar Monate irgendwie 3% mitgenommen und dann halt später ja 2% und nutze ich weiterhin und von daher
Auslandsurlaube, dann hat man das wieder drin.
Ganz zufrieden. Ja, nee, dann nutze ich es eigentlich tatsächlich nicht, ne? Weil ich da, ja, wir haben das jetzt eigentlich ganz anders geregelt. Also wir haben jetzt auch ein Bankkonto oder meine Power ein Bankkonto aufgemacht und
ach, spannend.
Da alles bezahlt, ne? Also Geld kann man über Online-Zahlungsdienste ganz problemlos jetzt mittlerweile wirklich innerhalb von Sekunden rüberschieben und so haben wir das jetzt auch genutzt. Also da nutze ich die eigentlich nicht. Nee, aber jetzt so im Inland natürlich alles Mögliche eigentlich zum Bezahlen, dann nehme ich die. Und ja,
nutzt sie eigentlich
2%.
Mich interessiert, nutzt sie auf den Philippinen die Zahlungs-App von RoboCash, weil die haben ja eine eigene Banking-Software. Aber ich weiß nicht, wie groß die ist auf den Philippinen. Una Cash heißt das, glaube ich, oder Una Pay.
Ich habe es ein paar Mal gesehen tatsächlich, genau. Also es gibt zwei bekanntere Zahlungsdienstleister oder Zahlungs-Apps, die überall sind. Das eine hieß irgendwie Maya mit Y und das andere, das war noch Karte, das weiß ich jetzt den Namen tatsächlich nicht mehr. Aber UnaPay habe ich an manchen Kassen auch gesehen, ja. Das ist aber an relativ wenigen, muss ich sagen. Also das ist noch nicht so bekannt, ja.
Ja, aber cool, dass man es überhaupt schon gesehen hat, ja.
Ja, genau. Ja, fiel mir jetzt auch tatsächlich erst ein, als du es gesagt hast. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich es mal gesehen habe und dann auch dran denken musste an Oberkirche.
Gut.
Ja. Also Thomas mag RoboCash ja nicht, aber ich finde, die gehen echt einen aktuellen interessanten Weg, weil die halt nicht unbedingt, also Kredite sind zwar noch deren Hauptprodukt, also jetzt nicht RoboCash, sondern die Gruppe dahinter, Una Financial heißen die ja. Aber die gehen halt auch mehr in diese Richtung Banking-Apps und die haben jetzt, glaube ich, auch das Ziel gesetzt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch da eine Zahlungs-App aufzubauen und auch eine Investment-Plattform, eine neue. Also ja, die gehen einen ganz anderen Weg als viele andere P2P-Konzerne. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Philippinen soll auf jeden Fall auch immer noch ein großer Fokus bleiben.
Gut, dann schließen wir dein Portfolio ab mit Cash. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Außer, wo hast du dein Tagesgeld liegen?
Tatsächlich aktuell bei Trade Republic.
Und nimmst
4% bin ich mehr zufrieden.
Erst letztes Mal hatte man eben so ein bisschen über Trade Republic auch gerantet, was so die Bedienungsgeschichten angeht und so. Aber Ich meine, 4%, 4% hat sich dein Support jetzt gemeldet bei dir, Lars. Darfst du noch oder darfst du nimmer?
Ich darf noch, ja, aber der Support hat sich nicht mehr gemeldet.
Ich bin mal gespannt, wann nimmer darfst. Im nächsten Podcast darfst du dann wieder berichten.
Ja.
Sehr schön. Gut, dann ist natürlich für uns immer interessant, wie ging es denn bei dir überhaupt mit P2P los? Wer war schuld, dass du damit angefangen hast?
Ja, also das erste Mal, die Berührungspunkte waren wie bei vielen, glaube ich, so Aux Money, ja. Das habe ich mir damals mal, kann ich mich recht gut erinnern, irgendwie angeschaut, aber das, als ich dann immer diese Kreditbeschreibung dann gelesen habe, wofür die Leute das Geld brauchen, da habe ich gedacht, nee, dann lieber doch nicht investieren. Kann mich irgendwie an einen Kreditbesuch noch irgendwie recht gut erinnern, aber irgendwie eine Frau, die dann geschrieben hat, ja, ich brauche das Geld für ein Auto, weil man braucht ja ein Auto. Und aber hatte keine Arbeit und kein wirkliches Einkommen. Und dann dachte ich, also wenn die Kredite dort alle so aussehen, dann lieber doch nicht investieren. Ja, und dann war, später ging es dann halt weiter mit, ja, Expo habe ich mal. Ist ja auch eher so ein bisschen in die Richtung, zwar dann Immobilien, aber da habe ich 2-3 Kredite mal gehabt. Ja, aber so richtig ging es dann Ende 2019 mit Bondora dann quasi klassisch los. Ne? Bondora Go and Grow erstmal, weil ich da damals einen größeren Betrag hatte, den ich ja ein bisschen zwischenparken wollte und habe nicht den ganzen Betrag dort in Go and Grow reingeschoben, aber so ein bisschen halt, um da ja einfach ein paar Zinsen mitzunehmen. Und dann bin ich dabei geblieben, ne? Das hat ja auch, hab dann natürlich Corona zwar mitgenommen, aber bin dann eben weitergegangen von Go and Grow und hab dann auch Einzelkredite bei Bondora gehabt, hab dann Portfolio aufgebaut, ja, hab das dann immer so weiter gepflegt und so weiter und lief ganz gut eigentlich, auch mit den Einzelkrediten. Und dann habe ich ein bisschen weiter ausgebaut, halt einfach, ne? Andere Plattformen dazu, bin irgendwie auf euren Podcast dann auch gekommen oder auf insgesamt eure Blogs auch und so geht's dann los und weiter.
Ne? Mhm. Ja, dann wollen wir mal in dein Portfolio reinschauen, oder?
Jo.
Also haben wir schon gelernt, Bondora war so das erste und da hattest du auch, da bist du immer noch investiert, oder? Bei Bondora?
Genau, da bin ich immer noch investiert, genau. Das nutze ich weiterhin so als also ein bisschen Liquidität auch zwischen zu parken, einfach, ja, bevor ich es für andere Investments nehme, ne, dann bleibt es da erstmal liegen, wenn ich noch nicht weiß, wohin. Ist da Go&Go immer ein guter Anlaufpunkt erstmal, um zwischen zu parken.
Du warst auch in nicht Go&Go investiert und hast da noch was liegen, ne?
Genau, da habe ich noch ein paar, genau, das ist ja nicht mehr so viel, wird ja auch jeden Monat weniger, aber kommt immer noch ein bisschen was zurück.
Hast du das getrackt? Ja. Würdest du sagen, du kommst mit einer Rendite unterm Strich aus dem normalen Portfolio raus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die letzten, letzten 6 Monate irgendwie nicht mehr so gerechnet, aber vorher waren es immer, also ganz am Anfang, ja, waren es wirklich immer so 14-15%.
Ja.
Ich glaube, irgendwann waren es dann doch so bei 12-13 so in dem Dreh liege ich, glaube ich, aber immer noch. Ne? Das Großteil ist eigentlich auch schon raus.
Also weil es fällt halt immer mehr aus, ne? Und dann irgendwann bleibt halt, wenn es schlecht läuft, nur noch deine ganzen Zinsen als ausgefallene liegen dann.
Ja, aber bisher, wie gesagt, geht's eigentlich. Ich hätte auch tatsächlich immer ein bisschen dann aussortiert. Also ich habe dann nicht alles genommen oder beziehungsweise hast es einfach zugeteilt bekommen, ne? Hab dann aber auch vieles wieder über den zweiten Markt verkauft, ne? Hab da so ein bisschen mir so eigene Gedanken gemacht, was will ich da eigentlich für Kredite drin haben und was lieber nicht, ne? Ich meine, so viele Kriterien hat man da ja eigentlich nicht gesehen oder Eigenschaften von den Krediten oder beziehungsweise den Kreditnehmern, aber so ein bisschen halt einfach, ne, wenn die Leute zu alt waren, ne, oder halt ja schon viele Kredite laufen hatten oder ehemalige Inkasso-Verfahren und so weiter. Das habe ich halt dann wieder abgeschoben.
Ein bisschen vermisse ich das, Lars, ja, ne? Ich noch erinnere hier, männlich, jünger als 40, festen Arbeitsplatz seit 5 Jahren, eigenes Haus.
Also ich fand das bei Aux Money noch fast viel charmanter, dass die Kreditnehmer dich selber anschreiben konnten, so wie der Michael das eben erzählt hat. Ja, das fand ich schon mal witzig, mit denen manchmal hin und her zu schreiben. Stell dir mal vor, das wird irgendwie auf Mintos oder so funktionieren. Das wäre schon echt eine coole Sache, einfach mal zu schauen, was die Leute so schreiben oder wofür die Kredite brauchen.
Ja, die gingen an mir völlig vorbei. Also da habe ich von Anfang an gedacht, dass das nichts ist. Das habe ich nie investiert, tatsächlich.
Ja, ja, schade, hast du was verpasst. Das ist eine Bildungslücke leider.
Aber ich höre es mir dann gerne an von euch.
Gut, ja. Kommen wir zur nächsten Plattform, oder?
Mhm, genau, als nächstes, ja, wenn wir uns nach der Größe mehr Größe nachmachen, dann wäre es schon Ländermarket. Ich komme fast schon gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ne? Irgendwann doch mal mit eingestiegen, natürlich auch ein bisschen Cashback mitgenommen oder einiges an Cashback tatsächlich mitgenommen. Und ja, aber aktuell hängt natürlich alles in den Pending Payments und seit Monaten habe ich da auch nichts mehr bekommen.
Echt? Eigentlich. Gar nichts?
Okay. Nein, auch nicht jetzt zuletzt?
Mal abwarten. Nee, ich hab wirklich noch gar nichts zurückbekommen jetzt.
Hat tatsächlich bewegt sich aktuell was und die schreiben ja jetzt sogar ein paar Updates und ich weiß aber nicht, ob man das nur kriegt, wenn man vorher anfragt. Weil du kannst einen Zahlungsplan anfragen und dann werden die dir sagen, wann die nächsten Payments eingehen für dich und wie viel das ist. Und das hat tatsächlich bei mir gepasst. Die haben sogar zu niedrig geschätzt und mehr geworden. Aber ich habe auch von einigen gehört, die gar nichts bekommen haben, aber auch nicht diese Mail. Ja. Deswegen frag da einfach mal an. Vielleicht hängt es damit ein bisschen zusammen.
Nee, hab tatsächlich nichts gehört, nur irgendwie neue Cashback.
Genau.
Angebote, aber sonst.
Es wäre auch interessant, dann beruf dich nicht auf den Lars und lass mal hören, ob es dann bei dir auch klappt oder ob es geklappt hat, weil es Lars war. Ne?
Mhm. Naja. Nee, weiß ich nicht, aber es haben ja jetzt viele wieder zurückbekommen. Also viele haben ja auch diese Mail bekommen. Also es liegt jetzt nicht nur an mir.
Zahlungsplan habe ich auch kaum gekriegt, aber ich habe auch nicht mehr viel dort liegen. Also ich habe mich ja nicht getraut. Ich habe ja erst so groß vollmundig über Perumbusaut. Bei der nächsten Cashback-Aktion bin ich wieder dabei, aber ich bin nicht dabei. Ich habe jetzt noch 100 Euro dort liegen. Ich habe von den damals den ersten Pendings, wann war das, Januar oder Dezember, hatten wir, glaube ich, welche. Die habe ich wieder reinvestiert, aber und die nicht abgebucht. Also nur Teile von abgezogen. Aber seitdem habe ich auch wieder, keine Ahnung, 20-30% im Pending und nichts mehr davon frei geworden. Also das ist schon...
Und wann hast du den sag ich mal, den großen Teil
Anfang
von
des
den,
Jahres, Anfang des Jahres bekommen? Aber ich habe auch Anfang bei den letzten zwei Cashback-Aktionen immer mitgemacht. Also meine Cashback-Aktionen waren schon viel früher. Also die letzten zwei habe ich auf jeden Fall schon immer mitgemacht gehabt. Also ich habe dann auch am Schluss, glaube ich, war fast alles im Pending. Also fast 90 oder 80% war Pending nur noch. Das war völlig absurd.
Ja, total, alles Pending bei mir. Ja, klar. Also, bis auf irgendwie ein paar Euro, was ich jetzt bei... Das habe ich irgendwie in einen Rappi-Kredit geschoben oder so, ja. Aber das war halt knapp unter den 50 Euro auszahlen.
Aber es funktioniert nicht, dann 5 Euro zu überweisen, ne? Und dann 50 auszuzahlen. Nur mal so.
Ach so, okay, ja, gut. Das
ja, weiß ich mein, das ist ja auch, das kann ja auch keine Lösung sein.
Michael, wie bist du auf Ländermarkt gekommen? Warum hast du da investiert? Was war dein Investment-Case? Und jetzt sag ich Cashback.
Ne, ich bin auch so ein Zinsgeier, ne? So ein bisschen wie der Thomas.
Wie Thomas.
Genau. Und nee, ich ja auch irgendwie schon davon gehört, natürlich durch euren Podcast, muss ich schon sagen. Klar, habe ich natürlich dann gewusst, was da im Hintergrund ist und was da bei Mintos irgendwie ablief, aber damals, ja, haben sie ja Ländermarket dann noch bedient, ne? Zum Anfang. Und ja, ist natürlich irgendwo eine riesige Risikoposition, aber weil das Risiko wird ja auch gut verzinst, ne? Das muss man auch dazu sagen. Und ja, wenn Blitz irgendwann zurückkommt, dann bin ich auch zufrieden. Ja.
Da kannst du es zu CrowdStoreFlex packen.
Da, ja, eigentlich nicht, nee. Die Position ist eigentlich ausgereizt, ne? Also viel habe ich da nicht liegen, aber da kommen wir
noch. Vorher hast du noch was anderes.
Genau.
Genau, ich habe das nächste RoboCash. Ja, das war eigentlich so meine Hauptplattform, muss ich sagen, so die letzten Monate und Jahre. Aber da habe ich jetzt ein bisschen jetzt quasi dorthin auch Geld liegen gehabt für die Elternzeit jetzt einfach und für den Urlaub. Und das habe ich jetzt quasi in den letzten Monaten dann immer abgezogen und dann eben auch diese automatische Überweisung genutzt. Das ist ja auch ganz cool eigentlich bei RoboCash, ne? Dass sie, wenn die Sachen dann zurückkommen, dass es dann direkt aufs Bankkonto überwiesen wird. Das ist auch super geklappt. Also bin da zufrieden, aber ja, Zinsen ist halt ja um die 10%, ne? Ist halt ja immer weniger geworden und mir aktuell ein bisschen zu wenig, ne? Wobei ich wahrscheinlich nicht alles abziehen werde. Also ein bisschen mehr werde ich noch liegen lassen, aber ja, aktuell ist halt nicht mehr so interessant, leider.
Also bis 11,8 kannst du es halt schaffen, aber dafür musst du dann halt das Loyalty-Programm nutzen und dich dann halt auch langfristig
ja,
an die
das, Das habe ich ja nicht, genau. Ja, ich war tatsächlich so, wie ich befürchtet hatte. Ne? Also ich war kurz davor und dann haben sie jetzt geändert, ne? Haben sie ja nach oben gesetzt, das Limit, und dann war ich halt nicht dabei.
Ja.
Und ja, aber wie gesagt, also so liest problemlos, ne? Alle Auszahlen und so weiter. Also von daher bin ich da sehr zufrieden eigentlich für Robocash.
Ja, ja, ist halt immer die Frage, ne? Was möchte
und natürlich auch mit den philippinischen Krediten, ne? Das war natürlich auch noch so ein kleines Schmankerl obendrauf, ja, dass auch philippinische dabei waren.
Ja, das ist natürlich eine schöne Sache für dich. Aber sonst ist halt immer die Frage, also habe ich lieber eine Robocash, wo ich dann halt die 10% auch wirklich bekomme, ja, oder habe ich eine Ländermarket, wo ich die 18% vielleicht
bekomme? Ich habe lieber ein Esketit.
Genau, ja.
Wo du dein Geld nicht mal angelegt bekommst,
weil es die Cash weg ist. Ja, Bayer Invest. irgendwas anders reguliert ist.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wire Invest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wire Invest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Auto-Invest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wire Invest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Was ich ja tatsächlich überlege oder was in Planung ist, halt Vintus einfach, ne, als großen Marktplatz dazu zu nehmen und und das wird auch demnächst dann kommen.
Ja, Vintus schadet nie. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass die wohl planen, bis zu 10 neue Kreditgeber aufzunehmen. Die hatten sie halt alle schon in der Pipeline, aber das war bis jetzt nicht notwendig, weil kein Nachfrageüberhang war. Aber den haben sie wohl jetzt und deswegen kommen jetzt wohl die ganzen Kreditgeber, die sie auf Halde hatten, nacheinander rein. Bin ich mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Vielleicht war wieder irgendwas zur Türkei oder so. Das wäre mal wieder was Nettes.
Oh ja.
So ein bisschen Währungsrisiko mitnehmen, ne?
Direkt in Lira.
Ja, genau.
Spannend. So, wie geht's weiter? Was haben wir als nächstes?
Ansonsten haben wir noch, ja, Estate Guru. Ja, habe ich auch mit reingenommen gehabt. Lasse ich jetzt aber auslaufen. Habe da noch einige paar Projekte, die halt in Verzug sind.
Ja, wenn das in Verzug jetzt abschreiben müsstest, würde es positiv rauskommen oder nicht?
Nee, dann nicht. Dann nicht, klar. Also, weil ich habe es ja wirklich nicht so, also war relativ hoch bei mir, die Plattform. Ne? Von daher habe ich es nicht so weiter ausgebaut. Ne? Aber mal sehen, aktuell. Ja, wahrscheinlich. Also ich rechne eher mit einem leichten Verlust. Ne? Das ist klar, aber das wäre okay für mich. Natürlich nicht das, was man sich gewünscht hat, aber.
Muss halt einfach die Zeit mitbringen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt meinen ältesten Kredit abgeschrieben. Ja. Der war, glaube ich, in Einholung seit 1400 oder 1600 Tagen. Da habe ich jetzt mal gesagt, okay, das Geld kannst du jetzt mal abschreiben. Aber ansonsten laufen ja viele Rückholungen gerade in Estland relativ schnell ab. Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber so der Durchschnitt, der geht ja schon recht fix. Nur das deutsche Portfolio, das ist halt immer noch spannend. Oder Finnland dauert, glaube ich, auch ziemlich lange. Ja, muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen.
Ja, aber ich habe auch einen aus dem Baltikum, ich weiß gar nicht, Litauen oder so. Aber da tut sich auch recht wenig, ne? Also, ja, aber keine Ahnung. Jetzt kann man es sowieso nicht ändern. Jetzt muss man sehen, nehmen, wie es kommt.
Ja, kannst halt versuchen, auf dem Zweitmarkt zu verkaufen, damit du noch ein bisschen, aber dann hast du halt,
ja,
damit zementierst du halt
einfach. Okay, ja, das könnte man, ja, tatsächlich. Mal überlegen, ja.
Gut, da kommen wir als nächstes zu einer Plattform, wo du auf jeden Fall keine Verluste machen wirst, weil da die ist ja sowas von safe.
Genau, Crowdestor nehme ich an.
Ja, genau, Crowdestor oder Monesto hattest du ja, glaube ich, auch noch auf der Liste. Aber
Monesto auch, ja.
Du entscheidest, ja, welche, mit welcher du anfängst oder welche größer ist.
Ja, ruhig Crowdestor. Ja, da habe ich, also es ist relativ wenig, was ich da in Flex liegen habe, ne? Aber ich habe es, ja, und fast seit Anfang an bin ich auch in dem Flex drin, glaube ich, seit es rauskam. Habe immer mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gehabt. Und klar, weil natürlich auch so der Risikogedanke, ne, und so ein bisschen intransparent und so ganz geheuer ist das natürlich alles nicht, was sie da noch machen oder auch nicht machen, weil so wirklich viel passiert ja da auch nicht mehr auf der Plattform. Aber habe mich dann irgendwann dafür entschieden, okay, ich lasse da noch was drin, weil die Zinsen halt einfach auch sehr gut sind. Also ich habe diesen, das ist eine Flex mit 26,8%. Ja.
Und es muss liegen, es muss laufen.
Und ich will, ja, ich muss sagen, noch ein paar Monate und dann habe ich quasi, dann kann ich keinen Minus mehr machen, ne, weil ich dann so viele Zinseinnahmen
habe. Hast du denn schon alle rausgeholt?
Und dann liegen quasi nur noch Zinsen, habe ich alle rausgeholt. Ich zahle auch jeden Monat was, also es kommt ja täglich zurück, ne, und einmal im Monat, wenn ich sowieso durchs ganze Portfolio einmal flüge, dann zahle ich das immer aus und das kommt auch, ja, dann ein, zwei Wochen später relativ,
es kommt.
Relativ, also es kommt, genau. Ja. Am Anfang habe ich immer nachgefragt, ne, wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber mittlerweile vertraue ich da einfach und es kommt auch bisher dann einfach. Und ich glaube, die letzten Male ging es auch recht schnell. Ne. Da habe ich schon gedacht, dass sie ihre Probleme mit der Bank, ne, weil das habe ich immer als Antwort bekommen, dass sie aktuell Probleme mit der Bank haben, aber das lief irgendwie dann 7, 8 Monate, haben sie die Probleme gehabt. Aber die letzten Male ging es eigentlich sogar recht schnell, ja. Also so unter 2 Wochen auf jeden Fall. Und
das heißt noch 2, 3 Monate und du hast dann deinen Einsatz quasi raus.
Das nicht. Also ein paar Monate mehr sind es schon noch, aber ich bin da eigentlich, auch dann wäre, also wie gesagt, selbst wenn es morgen tot ist, dann ist der Verlust nicht mehr so groß. Ne? Ich sehe es einfach wirklich als Risikoposition an, aber meine, die gut verzinst.
Du hast auch nie recherchiert oder geschaut, was denn da wirklich hinten dran liegt, oder?
Also, hinter diesen einzelnen Projekten dann in diese Flex, ja, so ein bisschen, aber so richtig viel findest du da auch nicht, ne? Also es gibt irgendwie diese Firmen, gibt's wohl, aber ja, keine Ahnung. Also was da wirklich natürlich dahinter steckt, ist ja klar, es ist Intransparenz, ne? Sicher. Aber bisher, ich glaube, einem auf Holz.
Das muss reichen. Ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man nicht viel das findet.
Reißen. Kann ja viel schief gehen.
Genau. Sag mal, Michael, bei Crowdestor Flex, kann man den da jetzt noch anlegen? Weil ich habe gehört irgendwie, dass das Projekt voll ist oder dass das nicht mehr funktioniert. Also könntest du jetzt neues Geld anlegen, das würde sofort investiert werden?
Ich habe jetzt nicht geguckt. Also ich glaube schon. Also es gibt aktuell, also es gibt immer, aber also das, wo ich es jetzt drin habe, nicht. Ich glaube, das ist voll. Es ist aber, als ich das letzte Mal irgendwie was eingezahlt hat oder umgeschichtet, da war es eben so, dass es, also wenn man jetzt, also wenn man noch investieren würde, könnte man es versuchen. Ich habe damals dann das Glück gehabt, dass da war es dann kurz offen. Also wenn man so früh mal früh mal morgens reinguckt, dann ist das vielleicht kurzfristig offen, ne? Wenn gerade einer was ausgezahlt hat.
Zwei Stück sind gerade auf der Webseite zu sehen, Lars. 19,2% Energy Flex und 10,8%. Das ist schon fast langweilig.
Ja. Das ist langweilig, das lohnt sich nicht, ne?
Ja, aber die Frage ist halt, ob man da auch investieren kann. Also
halt, wenn du mir was überweist, kann ich das mal für dich aus.
Genau. Also das denke ich schon funktioniert. Also weil wenn die, also zumindest bisher war das dann immer so, wenn die quasi noch als offen gelistet waren, konntest du da auch Geld reinschieben, ja. Das hat schon funktioniert.
Angeblich könnte ich jetzt 30.000 hier investieren. Was für teuer.
Musst halt nur kurz überweisen.
Die Abhebegebühr haben so 1 Euro.
Ja, das ist ja alles von Bondora geklaut.
Genau.
Wir haben alles,
das Kraftwerk kommt mir so bekannt vor, kann ich dir sagen. Das ist halt das Kraftwerk, ne? Das eine.
Das eine, wo man überall die Fotos sieht,
wenn
man
gleich mit dem sieht, Traktor und so und den Holzschnipseln. Ja. Na gut, ich glaube, wir haben genug auf Crowdestor investiert
in Zeit, oder? Ja, es ist wirklich, was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist, weil es gibt, du siehst ja auf der Website noch das Team quasi, also wer da arbeiten soll, ne? Wobei ich mir halt die Frage stelle, was sollen die aktuell arbeiten? Weil eigentlich
ganz passiert viele, da, wie gesagt, nicht so viel. Neue Leute, ja gut, ich meine.
Genau. Und wenn du die bei LinkedIn oder so oder Xing dann auch guckst, also da steht bei denen allen immer noch Crowdestor tatsächlich als Arbeitgeber irgendwie drin. Ne? Also das hat mich so ein
Geld
bisschen
was man verbraten
verwundert.
Kann.
Aber vielleicht haben die noch Zweitprofile dann auch, wo die, also weil ich gehe davon aus, dass sie mittlerweile was anderes machen. Also
die eine hat nicht mehr Crowdestor dort stehen, aber die ist bei Rido.
Ah, okay.
Der andere hat auch nicht mehr Crowdestor dort stehen.
Ah, auch nicht mehr, haben sie mittlerweile geändert.
Nee, zusätzlich bei Altero oder irgend sowas oder ich weiß auch nicht.
Und der Co-Founder, der Gunnar, der ist auch schon seit Jahren nicht mehr da, also keine Ahnung, warum da noch sein Foto ist. Der sieht doch ganz anders aus. Mit der hat dann Vollbart, übrigens.
Ja, der andere hier, der Arthur, der CTO, der ist jetzt bei Grape AI CTO.
Ah, okay. Sind doch jetzt der mittlerweile alle, nicht, alle aktualisiert.
Paar. Also scheinbar die halbe Seite gefaked.
Und die andere steht, diese Seite existiert nicht. Wer war das? Bei irgendjemand, wo ich drauf geklickt habe.
Okay.
Head of Marketing. Ja.
Gut.
Ist auch nicht
also mehr. Also müsste mal aktualisiert werden.
Ja, muss man sich schon gut überlegen, ob man das will oder nicht. Ich will immer noch nicht. Ja. So, die nächste Plattform, die ich eigentlich auch, nicht mehr investiert sein will, ist Monestro. Mhm. Wieso hast du da investiert? Weil wir was von Cashback erzählt haben und Kreditkarte und Crypto.com?
Jein. Ne? Also ich habe es tatsächlich gemacht auch, ja, um da ein bisschen extra Cashback noch mitzunehmen und gab es ja auch immer Kurzläufer. Ich bin ja halt immer rein raus, ne? Und also, ja, ich sag mal, so richtig transparent ist die oder sagen wir mal, so hundertprozentig seriös erscheint das ja irgendwie auch nicht. Man hört ja auch nichts weiter davon und ja, bin dann rein raus, um auch quasi das Risiko ein bisschen kleiner zu halten, ne? Um dann einfach, wenn's vorbei ist, dass ich dann vielleicht nicht mehr drin bin. Aktuell habe ich da auch nichts liegen.
So.
Ich könnte jetzt auch nicht mehr mit Kreditkarte einzahlen. Also irgendwie steht bei mir immer diese Meldung, dass ich aktuell da irgendwie Probleme habe und man nur Banktransfer. Ja,
steht bei mir auch. Also ich habe aber leider 100 Euro in falsch investiert in andere Kredite und die halt eigentlich ausgefallen sind und dazu hört man überhaupt nichts von denen. So gar nichts.
Ja, ich hab auch einen, aber das sind irgendwie nur 5 Euro oder irgend sowas, irgendwie so ein kleiner Restbetrag. Ja, es liegt auch irgendwie so ein litauisches war das, genau. Glaube ich, ne?
Das ist seit Jahren. Und,
ja. Ganz am Anfang gab's so eine Meldung, ne, dass sie sich irgendwie bemühen oder da, keine Ahnung, in Verhandlungen sind oder wie auch immer und seitdem dann auch nichts mehr.
Faktisch ausgefallen, ja. Ja, also von daher, Finger weg.
Na gut, genau. Thomas, aber wir hatten den CEO ja damals im Interview und es hat sich ja schon angedeutet, dass aus der Plattform nichts werden wird. Also
meinst du?
Keine große Überraschung.
Also ich fand, das war damals das unangetan von ihrem Modell, wie sie das Due Diligence gemacht haben. Ich fand das nicht so schlecht, muss ich zugeben.
Ja, aber wie sie die Plattform so gegeben hat, was sie nach außen kommuniziert hat, das war immer so total halbgar.
Ja,
keine Statistik.
Es kam nichts mehr nach dann, das stimmt.
Auch die Plattform an sich war immer so ein bisschen so buggy, ne? Also ich habe immer so Fehlermeldungen gehabt und so weiter, ne? Und alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Auch mit den, glaube ganz am Anfang auch mit den automatischen Strategien, ne? Oder beziehungsweise diesen Auto-Invest. Und deswegen habe ich da auch diesen Litauer da irgendwie reingekriegt. Den wollte ich irgendwie gar nicht. Und also es hat, das heißt, seitdem mache ich das dann irgendwie auch nur noch manuell, ne? Also wenn Kredite da sind, habe ich dann halt und ich habe da was parken wollte, ein bisschen Geld oder dann habe ich eingezahlt mit Kreditkarte und das dann halt mir manuell hier die zusammengeführt.
Ich würde sagen, im Moment investiert man da überhaupt nicht mehr.
Rein raus.
Also das Ganze ist alles uralt.
Ja, ich sag mal, also ja, und ne, Banktransfer ist für mich dann auch nicht attraktiv. Ne? Also wenn, dann möchte ich dann noch extra den Cashback dazu haben und dann, aber wie gesagt, das scheint ja jetzt aktuell auch nicht mehr zu funktionieren. Schon auch schon 2 oder 3 Wochen, glaube ich, dass diese Meldung da ist.
Es gibt ja noch andere Plattformen mit Kreditkarte, wo du einzahlen kannst. Die kannst du mal ausprobieren. Ich glaube, bei Profitus habe ich jetzt gesehen. Da funktioniert das auch. Das ist eine litauische Immobilienplattform. Aber ich weiß nicht, ob du da Cashback kriegst. Das müsste man mal ausprobieren.
Okay. Genau. Gut, also Haken an die auch. Dann hast du noch Exoten jetzt, würde ich sagen, oder? Noch exotischer.
Die letzte ist noch Renditi, ne? Also es ist eine österreichische und auch Immobilien, ja. Aber da habe ich auch nur recht wenig und
So, ich wollte jetzt mal noch kurz gucken beim Monestro. Die letzte Nachricht, die sie da haben, ist 1 Jahr alt in ihrem Blog.
Ja. Ja, am Anfang war da immer ein bisschen was und dann kam
einfach,
irgendwie nichts
mehr. Das ist ziemlich tot.
Das,
also. Und wie kamst du auf Renditi, um da jetzt nicht abzudriften?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal gesehen und dann. Das
ist mir gar kein Begriff.
Was eben auch so als Immobilien, halt gab da auch Bonus und so weiter und dann, es gibt ja überall einen Bonus, ne?
Okay, das sind dann.
Und war eigentlich ganz interessant und also bisher lief da eigentlich alles ganz gut. Also
aber ein Nachrang, oder? Nachrang
Darlehen
wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Genau. Und aber jetzt am Anfang waren es tatsächlich auch immer relativ niedrige Zinsen, ne? Deswegen war dann eigentlich Estate Guru auch so ein bisschen interessanter, ne? Aber jetzt aktuell gibt es ja auch, ich glaube, bis 9,5 sogar, ja. Genau, also ja, wäre da vielleicht für den einen oder anderen mal einen Blick wert. Ne? Für mich jetzt nicht so, weil mittlerweile habe ich auch gesagt, okay, Immobilien, ich habe einen Eigentumswohnung, das ist eigentlich auch genug Immobilien dann schon im Portfolio. Und aktuell ist ja auch nicht so vielleicht der gute Zeitpunkt für Immobilien-Investments.
Sieht aber auch sehr, sehr unattraktiv aus. Also wenn ich mal hier, ich gucke mir mal ein Darlehen an, 9,75% Rendite, 30 Monate Laufzeit, Ausschüttung jährlich und Nachrangdarlehen.
Und Entwicklungsprojekt, ja. Also nichts Bestand, wo was da ist.
Genau.
Ja gut, ich meine, sonst gäbe es halt auch keine 9%.
Also so lange habe ich die nicht gehabt. Also ich habe auch da immer die kürzeren genommen, ja. Aber
unter 2 Jahre sehe ich fast nichts.
Witzigerweise bei dem 30 Monatsprojekt sagen sie hier attraktive Zinsen und kurze Laufzeit.
Ist immer alles relativ, Lars, ne? Du erinnerst dich an die 6% damit, was weiß ich, 120 Monate bei Mintos, Hypokredit oder so.
Und natürlich auch Vollballon. Also hier steht, das Eingangskapital wird am Ende der kurzen Laufzeit an die Investoren vollständig zurückgezahlt. Also nach 30 Monaten weiß man dann, was Sache ist.
Wobei, die ich hatte, genau, da war wenigstens, ich glaube eine Zinszahlung im Jahr oder zwei, eine oder zwei.
Ja, es gibt auch Quartalsweise und so.
Aber
gibt's auch.
Ja. Also wäre für mich Finger weg.
Ja, es ist immer mit auch nicht interessant, denke ich auch. Ja. Gut, aber dann sind wir mit deinem Portfolio durch. Interessant. Mhm. Ja. Also mal ein bisschen was Neues. Erfrischend. Ein bisschen was anderes,
ja.
Vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt in meine Top 5 reinfallen würde automatisch, aber kann man machen, wie man sieht.
Ja, bisher, wie gesagt, ohne Auswahl durchgegangen, außer Estate wahrscheinlich, aber.
Und Ländermarket.
Aber das ist ja noch die
solide. 5 Euro, das ist ja zu vernachlässigen. Und Crowdest, du hast auch noch nicht ausgestatten, aber gut.
Nee, genau.
Dann lass uns mal zu deinem Schwerpunktthema kommen, bevor wir schon komplett am Ende der Folge sind. Du hast uns ja ein bisschen Insights aus den Philippinen versprochen. Erzähl uns mal ein bisschen was zu den philippinischen Kreditgeschäften.
Kreditgeschäften, ja. Also was mir wirklich aufgefallen ist, ist halt, sage ich mal, der Umgang mit Geld ist schon ganz anderer. Ne? Das habe ich auch in der Familie mitgekriegt, dass da, also sagen wir mal so, Sparen und irgendwie Rücklagen, das macht da kaum einer. Ne? Das
Warum?
Ist mir nicht untergekommen. Ja, es ist zum einen sehr, ich glaube, da ist einfach noch weniger finanzielle Bildung und auch von der Erziehung her noch weniger als bei uns in Deutschland ja schon. Das ist ja auch nicht so weit her mit der finanziellen Bildung. Das muss ja irgendwie alles selber beibringen. In der Schule kriegst du ja nichts gelernt. Aber da ist es halt noch, auch von der Mentalität her so sehr konsumorientiert halt auch und. Und Geld leihen ist halt, ist weit verbreitet und halt auch relativ normal, ne? Und es zieht sich auch tatsächlich irgendwie durch alle Bevölkerungsschichten. Ich meine, klar, die armen Leute, die müssen es dann vielleicht auch, am Ende des Monats irgendwie das Geld nicht mehr da ist, ne, um über die Runden zu kommen. Aber es gibt dann auch tatsächlich, besser Verdiente, ne? Die ist einfach mal relativ großzügig ausgeben, das Geld und dann eben auch sich kurzfristig irgendwo Geld leihen bei Verwandten etc., aber dann sicherlich auch bei irgendwelchen Kreditgebern. Ne?
Wie läuft das mit dem Geldleihen? Das würde mich schon interessieren. Also was ist es dann, eine Bude am Eck so, à la Kiosk oder wie ist das Geldleihen?
Also was auf jeden Fall ist natürlich irgendwie bei Verwandten und Nachbarn, also das wird, da wird auch, sag ich mal, großzügig ausgeholfen eigentlich, weil das ist auch so von der Mentalität her einfach, ne, dass die Leute sich gegenseitig irgendwie helfen und unterstützen und irgendwie Familie bedeutet wirklich noch was und auch auf Freundschaften und so weiter. Ansonsten, was eben auch beliebt ist, sind einfach so Pfandhäuser, wo du halt irgendwie Schmuck und saure Sachen hinbringen kannst und da eben dann das Geld.
Ist es dann
bekommst.
So die Erwartung, dass es auch wieder zurückkommt bei den Verwandten und Bekannten oder ist es dann eher so mehr oder weniger man?
Ja, teils, ne? Also tatsächlich, ne? Das ist eben so, manches wird so, also wir haben es auch schon so gehabt und meine Frau kriegt dann auch immer mal so Anfragen, ne, weil es natürlich irgendwie wenn bekannteste Sie im Ausland ist, ne, dann wird automatisch dann irgendwie angenommen, dass sie ja dann ja natürlich reich und wohlhabend ist und das Geld ganz locker sitzen hat, ne? Und es war tatsächlich am Anfang immer noch mal ein bisschen mehr und dann habe ich dann auch immer gesagt, okay, ich meine, es ist deine Entscheidung, ne? Und, aber ja, wenn man so ein bisschen dahinter blickt, habe ich halt auch gesagt, also wirklich damit rechnen, dass du es jetzt zurückkriegst, darfst du halt dann auch nicht, ne? Und so ist es eben tatsächlich dann schon mal, aber es kommt halt immer auf den Einzelfall drauf an, sag ich mal. Aber ja, muss man damit rechnen, dass man es nicht mehr zurückkommt, dass es auch als Geschenk mehr oder weniger angesehen wird. Man fragt, man will Geld leihen, aber letztendlich wird es fast erwartet, dass es dann ein Geschenk ist.
Okay. Und so Altersvorsorge, gibt es dann privat geregelt, staatlich geregelt oder wie läuft es dann?
Ja, es gibt ein Rentensystem, aber das ist eher so ein bisschen privat. Und es läuft halt auch insgesamt anders ab. Ich weiß zum Beispiel auch, dass mein Schwager bei einer Firma arbeitet, aber das halt, ja, quasi so auch so ein bisschen unter der Hand läuft. Letztendlich zahlt er gar keine Steuern, ja, das ist nicht angemeldet und entsprechend zahlt er dann auch in keine Rentensysteme ein. Ja, also das ist nicht flächendeckend auf keinen Fall, ne? Und viele machen es dann logischerweise eben auch nicht, wenn sie recht wenig verdienen. Mindestlohn ist ja auch, liegt irgendwie so bei 10 Euro pro Krass. Tag, ja, jetzt in Manila und in den Provinzen noch weniger, ja. Also es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn zwar, aber der ist eben regional angepasst. Und ja, wie gesagt, 15 Euro am Tag, das aber ist schon. Und 10 Euro pro Tag heißt dann eben auch 8, 9, 10 Stunden, ne, die dann arbeiten.
Und du hast irgendwie erzählt, dass aber nicht so ist, dass die Lebensmittel günstiger sind wie bei uns, oder?
Ja, tatsächlich. Also das war auch so ein bisschen Schock für uns, als wir jetzt da waren. Also muss dazu sagen, das letzte Mal waren wir 2019. Da war es insgesamt noch alles ein bisschen günstiger. Also auch da recht viel Inflation jetzt auch gewesen. Mit Corona noch mal mehr und also Lebensmittel wirklich, also im Supermarkt, gerade Obst, Gemüse, sowas ist im Durchschnitt eigentlich teurer als bei uns. Sogar selbst die Sachen, die dort wachsen, ja, also Mango etc. ist auch teurer oder zumindest nicht günstiger als hier bei uns. Aber halt, klar, ich meine, es ist natürlich frisch und wirklich.
Aber wie machen die das dann mit 10 Euro am Tag? Wie kommen die damit zurecht? Kostet die Wohnung nichts dann, oder?
Naja, man muss dazu sagen, also die Ernährung ist halt dann entsprechend auch einseitig, ne? Also in der hat für die ärmeren Leute ist dann einfach Reis das Hauptnahrungsmittel. Ne? Das ist dann eben noch relativ günstig und dann ein bisschen Fleisch dazu oder Fisch und das war's dann auch, ne? So ein bisschen Gemüse noch vielleicht, aber das Hauptnahrungsmittel ist eben auch Reis, ne? Und ja. Das ist natürlich dann einseitige Ernährung an der Stelle.
Hm. Weißt du, wie der Zugang zum Bankensystem ist? Oder du hast ja eben gesagt, die leihen sich untereinander Geld. Aber wahrscheinlich, es gibt ja auch ein recht großes Slumgebiet gerade in Manila. Wahrscheinlich haben die keinen normalen Zugang zu irgendwelchen Banking-Services, oder?
Genau, ich denke, die wirklich ganz arme Bevölkerung nicht. Also sonst gibt es viele Banken, auch viele verschiedene. Das gibt's schon. Weit verbreitet schon, aber ich glaube, ganz, ganz arm dann wahrscheinlich nicht. Ne? Also die leben ja dann auch eher von der Hand in den Mund und die werden ja nicht mal den Mindestlohn verdienen, ne? Sondern weil sie eher so Tagelöhner wahrscheinlich sind irgendwie. Und wir haben jeden Tag aufs Neue irgendwie das versuchen zu überleben, ne? Ja. Aber glücklich, glücklicherweise habe ich jetzt da in den wirklich armen Bevölkerung jetzt nicht so den Einblick, ne, weil es unsere Familie recht gut geht, ne? Und
die gehen wahrscheinlich auch nicht in den Slum spazieren und fragt die Leute.
Genau, das nicht, ne?
Und wie ist es dann, wenn wir haben.
Aber das ist so, was ich halt mitkriege.
Von Afrika weiß man ja, dass es so ziemlich viel im Banking auch digital läuft. Ist es da dann auch schon so oder ist es da noch mit so klassisch Papier und Konto und so?
Ja, klassisch Konto tatsächlich. Also es gibt halt diese Zahlungsdienstleistung, wo du einfach mit dem Handy so einen QR-Code an der Kasse scannst. Und dann gibst du halt den Betrag ein und schiebst es dann rüber, ne? Also so, fast schon so eher wie PayPal funktioniert das dann.
Also das hat in den letzten Jahren auch tatsächlich Einzug erhalten, aber ansonsten ja tatsächlich klassisches Bankkonto und Bankkarte und so weiter. Kreditkarte auch. Also kannst du auch viel mit Kreditkarte bezahlen.
Aber du hast mir noch aufgeschrieben, dass hier nicht nur die Armut grassiert, sondern hier auch Coldplay aufgetreten ist.
Mhm. Coldplay, genau, ja. Und da kommen wir zum nächsten Thema noch. Also Verkehr ist natürlich ein großes Thema irgendwie in Manila. Und bei diesem Coldplay-Konzert war es tatsächlich so, dass da, also war halt Megastau, ja, und viele haben es eben nicht rechtzeitig zum Konzert geschafft. Und ich habe auch in Deutschland dann einen Zeitungsartikel gesehen, da war eben das Thema, dass der philippinische Präsident, der ist eben mit dem Helikopter zum Konzert eingeflogen und fanden viele dann halt nicht so lustig, ne, weil die halt im Stau standen und dann irgendwie nicht rechtzeitig zum Konzert da waren. Ja, da gab es so einen kleinen Shitstorm dann ihm gegenüber und so weiter. Und auch der Sänger von Coldplay, Chris Martin, hat dann während des Konzerts wohl irgendwie erzählt, hat gesagt, okay, wir waren schon auf der ganzen Welt und haben viel gesehen. Und er hat gesagt, aber das so ein Verkehrschaos wie ihr, da noch, ist ihm noch nirgendwo untergekommen. Ja. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also okay, ist natürlich, also in Manila, ne, das muss man eben dazu sagen. So außerhalb geht, aber halt alles, was Manila und so ein bisschen Umland ist, ist halt wirklich ja katastrophal. Ja, und eben gerade am Wochenende vor Feiertagen etc. Ja, jetzt auch gerade aktuell meine Familie, die sind jetzt heute unterwegs gewesen. Und die Strecke hätte eigentlich gedauert, also sie wollten so ein bisschen nochmal zum Strand raus, mit der Verwandtschaft und auch andere Verwandte besuchen. Und die Strecke hätte eigentlich gedauert so, ja, 4,5, 5 Stunden und unterwegs waren sie am Ende so 11,5 Stunden. Ja. Das ist dann schon
ein ganz normaler Tag in Manila.
Ganz normaler Tag, genau. Ja, das ist tatsächlich halt anstrengend, ja.
Wo wir gerade bei Verkehr sind. Massagen sind doch auch ein großes Thema auf den Philippinen, oder?
Oh, Lars.
Massagen? Das eher nicht, weil man muss dazu sagen, also die Philippinen sind schon sehr, sehr streng katholisch. Und das, wo du drauf anspielst, das ist mir nicht untergekommen. Hab's auch nicht so, also wirklich beworben wird's nicht. Also es mag's
ganz
wahrscheinlich
bestimmt
irgendwo geben. Ganz bestimmt, aber in denen, also es gibt halt viele seriöse, sage ich jetzt mal, Massagesalons und das eben auch ganz günstig. Also wir haben oft Massagen auch gehabt, auch dann, dass die, also mit Home Service quasi, ne, dass sie zu dir nach Hause kommen und das kostet irgendwie pro Stunde 6 Euro.
Dafür fährt hier keiner her.
Es ist halt, ja, das ist halt lächerlich günstig, ne? Und das zieht sich so durch das, also Dienstleistungen oder alles, was irgendwie personalintensiv ist, ist halt alles günstig, ja, weil Arbeitskraft sehr günstig vorhanden ist, ne? Und das macht's halt angenehm, ja, als Tourist oder als gerade als Ausländer, wenn man natürlich irgendwie ein bisschen Geld mitbringt oder so, macht es sehr angenehm, ja, auch diesen ganzen Service, sage ich mal, zu genießen, ne? Aber es ist natürlich auch immer, wenn man dann dran denkt, was die Leute dann dafür nur verdienen, ist auch immer so ein bisschen, ja, so Beigeschmack.
Okay, ne? Also lerne mal von heute. Man kriegt billige Massagen in Manila, steht ständig im Stau und wenn man Geld hergibt, muss man damit rechnen, dass man es nicht wiederbekommt. Warum soll ich jetzt mal bei RoboCash investieren in die Philippinen?
Ja, weil die, zumindest also die Nachfrage nach Krediten wird's auf den Philippinen noch lange gehen, ne? Also da braucht man sich zumindest keine Gedanken machen, dass man das Geld nicht runterkriegt wahrscheinlich.
Ja, das war doch ein prima Ende, oder? Von unserer Show heute.
Ich denke auch, das reicht heute.
Michael, hast du noch irgendwas auf dem Herzen sonst außerhalb von Manila?
Eigentlich nicht, nö. Alles gut. Freue mich, dass ich mal dabei sein konnte, ich ein bisschen was berichten konnte und hoffe, dass es nicht allzu langweilig war.
Ich denke nicht.
Nee, auf keinen Fall. Nee, war spannend, mal ein bisschen über dein Portfolio zu reden. Und du hast mal ganz andere Plattformen gehabt und auch zum recht großen Anteil im Portfolio. Von daher,
ja, ich fand's mal cool. Was ganz anderes, auch mal wieder ein paar Eindrücke aus einem anderen Land zu hören hier, nicht nur vom Lars, aus einer anderen Brille. Und ihr wisst ja da draußen hier, gerade heute war das ja keine Anlageberatung. Ihr macht euch euren eigenen Kopf, passt auf, wo ihr investiert, macht euer Research und danke, dass ihr dabei wart.
Danke, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.